Ja, ich beginne mit dem Begriff Universität, aber da kann ich mich an meinen Vorredner anschließen. Ich will nur einen Aspekt eines Ideals von Universität erwähnen, weniger auf Humboldt Bezug nehmen, sondern auf Derrida, die unbedingte Universität, bevor ich auf die anderen Dinge komme, wo wir dann bei der Kompetenzanstalt angelangt sind. Das Ideal ist die unbedingte Universität, die von jeder einschränkenden Bedingung frei sein sollte, in der das Recht gilt, öffentlich auszusprechen, was immer es im Interesse eines auf Wahrheit gerichteten Forschens, Wissens und Fragens zu sagen gilt. Da muss man natürlich zu bemerken, in der Realität gab es niemals eine unbedingte Universität und seit Humboldts Zeiten sind wir weiter denn je entfernt von diesem Ideal. Die unternehmerische Hochschule hat die Universität abgelöst. Diese erste Etappe neoliberaler Umgestaltung wurde von einer 1983 gegründeten Europa-Lobby der größten Unternehmen, unter Beteiligung natürlich der Bertelsmänner, ersonnen. The European Roundtable of Industrialists. Das hat schon Jochen Krautz in seinem Buch Wahre Bildung 2007 deutlich gemacht. Wenn ich schon eine Zusammenfassung vorwegnehmen möchte, wir sind Zeuge einer schleichenden Machtergreifung, einer geradezu gespenstischen Konterrevolution durch den Neoliberalismus angelsächsischer Prägung. Konter deswegen, weil wir zuvor so etwas wie, es nannte sich soziale Marktwirtschaft hatten und die ist nun wirklich bis auf sentimentale Reste abgeschafft. Der Neoliberalismus tritt auf als ökonomisches System, als Macht, Herrschaft, und Ideologie. Er erfasst alle Bereiche des menschlichen Lebens und seiner Kultur durch seine Psychopolitik, wie es der Berliner Philosoph Byung-Chul Han in seinem Buch Psychopolitik ausführt. Clemens Knobloch hat die Entwicklung bis 2009 im Detail nachgezeichnet zur unternehmerischen Hochschule unter dem Titel »Wir sind doch nicht blöd«, wobei wir sich wahrscheinlich auf die Professorenschaft bezieht. Und da möchte ich antworten, und das kam ja auch schon ähnlich hier zur Sprache, doch. Schule und Hochschule sind durch Bildungsstandard bzw. Bologna-Prozess unwiderruflich geschädigt. Didaktisierung. Interessant ist zu bemerken, dass die Westdeutsche Rektorenkonferenz und die Bund-Länder-Kommission 1970 bzw. 1971 den Schulen, Hochschulen anempfohlen hatte, interdisziplinäre Institute für Hochschuldidaktik zu gründen und betont, es gehe auch um Lehrziele und Lerninhalte. Die offene Absicht war eine Erneuerung des Wissenschaftssystems und eine Steigerung des Nutzens aus der Wissenschaft, ganz aktuell eigentlich. Etwa zur gleichen Zeit wurde begonnen, eine Reihe von Instituten der Fachdidaktiken zu schaffen. Mittelstraß in seinem Buch Häuser des Wissens von 1998 konstatierte bereits, aus wissenschaftlichen Selbstbildungsprozessen werden didaktisch reglementierte Vermittlungsprozesse. Die Schule nimmt Eingang in die Hochschule. Dies noch mehr denn vor 20 Jahren. Und er betonte, dass wir in der Universität keine separaten Fachdidaktikprofessuren brauchen. Was wir gewiss brauchen, was man immer brauchte, waren Menschen, die Pädagogik und Philosophie durchaus studiert haben mit heißem Bemühen und von dem Fach, das sie da vertreten, etwa die Mathematik, etwas verstehen und den Ausbildungsprozess reflektieren und darüber nachdenken. Aber es geht hier um die institutionalisierte Fachdidaktik, die Mathematikdidaktik und so weiter. Eine Vorstellung einer grundsätzlichen Selbstständigkeit der Didaktik, wie sie etwa Klafki 1969 vertrat, ist zurückzuweisen. Es ist eben keine eigenständige Wissenschaft. Es ist, wenn man es richtig betreibt, ein interdisziplinäres Unterfangen. Ein Blick auf das mehrjährige Wirken der Fachdidaktiken zeigt, dass unter dem Mahlstrom der Überdidaktisierung im Sinne, wie es Andreas Gruschka skizziert hatte, nur Brösel, banale Alltagsfragen und Lehrerkompetenzen übrig bleiben. Die Fächer verschwinden und damit sind die Fachdidaktiken dabei, sich selbst abzuschaffen. Wozu brauche ich noch eine Fachdidaktik, wenn ich eigentlich kein Fach mehr habe? Denn die Psychologen der empirischen Bildungswissenschaften können es alleine richten. Und dazu ein kurzer virtueller Besuch beim BIFI und IQB. Und das hier ist meine Lieblingsaufgabe. Stefans Familie hat sich eine digitale Wetterstation gekauft. Daran kann man neben der Uhrzeit und der Wettervorhersage auch die Innen- und Außentemperatur ablesen. Lies an der Wetterstation ab, wie viel Grad Celsius die Innentemperatur beträgt. Aber wenn Sie schauen, da steht... Sie nehmen mir die Pointe vorweg. Wenn Sie da sehen, Indoor, Forecast, Outdoor, das muss natürlich der arme Schüler erstmal verstehen. Das ist nicht Deutsch. Man könnte also, ich komme auf dieses gleich nochmal zurück, ja klar, das ist keine Mathematikaufgabe. Es wäre eher eine Aufgabe des kompetenzorientierten Englischunterrichts zur Abfrage der Vokabel Indoor. Ist sie aber auch nicht. In Wirklichkeit ist es eine Aufgabe des österreichischen BIFI, Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Erziehungswesens. Und das Innovative ist, dass es sich um eine Physikaufgabe handelt, für das 8. Schuljahr. Die Kompetenzversprechungen sind von der Inhaltsdimension Physik, Zusammenhang zwischen Energie, Temperatur und Teilchenbewegung. Dann gibt es auch eine Handlungsdimension und diese Handlungskompetenzen, Erkenntnisse gewinnen, Fragen untersuchen, interpretieren. Ich kann zu Vorgängen und Phänomenen in der Natur, Umwelt und Technik Beobachtungen machen oder Messungen durchführen und diese beschreiben. Und dann gibt es noch eine Anforderungsdimension, das ist dann die niedrigste. All das bekommen Sie oder haben Sie ein Stück weit bekommen, indem Sie jetzt da die Temperatur abgelesen haben. Aber wie gesagt, Sie haben es schon bemerkt, das hat eine weitere Komponente. Erst einmal ist es eine Multiple-Choice-Aufgabe. Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind auch in der österreichischen Matura-Prüfung beliebt. Denn sie sind schnell zu korrigieren und es ist in diesem Jahr ein Punkt auf der gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen Mathematischen Vereinigung und der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft, darüber nachzudenken, wie die Matura, wie das Abitur stärker automatisiert werden kann, damit es nicht so aufwendig ist zu korrigieren. Dann ist das natürlich ein guter Weg. Ja, und hier könnte man fast philosophisch werden. Lies an der Wetterstation ab, wie viel Grad Celsius die Innentemperatur beträgt. Das Thermometer zeigt ganz klar an 22,1. Ich meine, wir dürfen uns fremd schämen, das ist Österreich, da kann man sagen 22,2 passt schon. Aber für den Schüler, der wirklich nachdenkt, was soll ich da ankreuzen, kann doch eigentlich nur zu der Conclusio kommen, ich kreuze nichts an. Dadurch unterscheidet er sich nicht mehr von dem Schüler, der gar nichts tut. Der macht es automatisch richtig. Damit ist diese Aufgabe ein typisches sozusagen Paradigma für eine Matura-Prüfung, denn man möchte ja nicht ein Drittel wirklich fordern, dass sie richtig machen. Man muss einen Sockel geben, den sie auch schon durch Nichtstun die Punkte bekommen. Und da ist das genau der Idealtypus von Aufgaben. Aber wir springen mal zurück, dann dürfen wir uns auch hier selber schämen, nach Deutschland ins IQB. Und es gibt natürlich noch ältliche Thermometer. Hier ist ein Fieberthermometer gezeigt und man soll jetzt die gemessene Körpertemperatur ablesen. Sie sehen da diesen dicken Balken. Und das hat die Leitidee Zahl. Naja, Pythagoras sagte schon, alles ist Zahl. Das ist natürlich keine wirkliche Idee. Und leiten tut es erst recht nicht. Und die allgemeine Kompetenz ist mathematische Darstellungen verwenden. Das ist einfach nur eine Skala ablesen. Das macht eigentlich ein Grundschulkind, wenn man das mal anleitet. Das würde man doch nicht noch Mathematik nennen wollen. Auch wenn hier konzidiert wird, der Anforderungsbereich und die Kompetenzstufe sind Pillepalle. Aber trotzdem, es wird unter Mathematik für das 8. Schuljahr geführt. Daran, mit solchen Aufgaben in Vera werden die 8-Klässler gequält. Sowas müssen sie beantworten. Springen wir mal zurück hier auf diese Aufgabe. Jetzt sind wir wieder in Österreich. Wieder derselbe Stefan, der möchte die Raumtemperatur mit einem etwas älteren Thermometer überprüfen. Lies ab, wie viel Grad Celsius das Thermometer zeigt. Naja, wenn wir immer noch in demselben Raum sind, die Temperatur ist immer noch die gleiche, 22 Grad. Genauer können wir es nicht ablesen. Das Interessante ist, man hat da irgendwie eine andere Vorstellung in Österreich von der Mathematik, denn dies ist wieder eine Physikaufgabe für das 8. Schuljahr und wir kennen schon das dazu. Ja, was können wir daraus ziehen? Es ist völlig sinnfrei. Die Kompetenzen werden einfach so nach Gefühl zugeordnet, so nach kleinen formalen Schmankerln. Das ist natürlich in erster Linie eine Machtdemonstration. Wir, das IQB und das BIFI, wir bestimmen, was was ist. Das kann der horrende Unsinn sein, das spielt keine Rolle. Und wir sehen, dass diese Kompetenzen völlig leer sind und dass die sogenannten inhaltlichen Kompetenzen, die Leitideen, banale Alltagsdinge sind. Und dann kann man sich natürlich auch klar machen, warum haben wir diese Kompetenzorientierung? Weil sie die Inhalte, die wir vor dem hatten, in den Alltag verschiebt. Banale Alltagsdinge sind auf einmal Mathematik oder Physik, was sie vorher nicht waren. Wir können also Inhalte auf diese Weise elegant entfernen. Hätte man das ohne Kompetenzorientierung gemacht, dann hätte gesagt, wir wollen in Zukunft 2004 nur noch 10% des Wissens haben in den Schulen, dann hätte es einen Aufschrei gegeben. So hat man das ein bisschen verschämt, kaschiert und in dieser Camouflage erleben wir das für dich. Das heißt also, es soll bewusst Wissen entsorgt werden. Und wir leben ja nicht umsonst in einer Wissensgesellschaft, die immer propagiert wird, wo eben Wissen keine Rolle mehr spielt. Ja, es gibt aber noch eine bessere Aufgabe um den Proporz zu wahren, jetzt die zweite Aufgabe aus Deutschland, auch vom IQB. Da ist das ganz im Sinne, wie Hans-Peter Klein das in seinem Vortrag über die Streifenhörnchen berichtet hat. Wir haben hier erstmal eine Fachinformation, sehr dürftig, nur 3 Zeilen, also keine 3 Seiten. Und es geht um die Stromstärke und da steht, die Einheit der Stromstärke ist Ampere. Und dann steht darunter die Frage, in welcher Einheit wird die elektrische Stromstärke gemessen? Also der Kurzspeicher, von dem der liest, braucht noch nicht mehr sehr lang sein. Das ist eine Aufgabe aus dem IQB-Ländervergleich von 2012, also wieder 8. Klasse, sind Cotard-Stufe 1. Und der Punkt ist natürlich, jemand muss noch nicht mal Physik verstehen. Der muss noch nicht mal die deutsche Sprache verstehen. Der muss nur Zeichenerkennung machen. Wenn da steht Ampere A, Volt V, was kommt denn da im Text vor, Ampere A? Er muss es noch nicht mal aussprechen können. Also er kann vielleicht ein chinesisches Kind sein, was noch nie Lateinschrift gesehen hat, das kann das auch richtig beantworten. Also auf die Weise wird Wissen entsorgt und es wird so getan, als ob hier noch inhaltlich etwas stattfindet. Die Mathematik bzw. Physikdidaktik, die das hier mit zu verantworten hat, ist zu einer Art Pseudowissenschaft geworden oder sollte man gar sagen zu einer Antiwissenschaft. Und da komme ich zu dem nächsten Punkt, Antiwissenschaft. Wir wissen alle, dass sich Wissenschaft verändert, dass es manche Teilgebiete gibt, die früher en vogue waren und die so langsam verschwinden. Aber es ist was anderes, wenn ein Gebiet durch das Gegenteil ersetzt wird. Und das geht so bei der historischen Linguistik. vergleichende Sprachwissenschaft. Nicht, das war eine Headline aus dem Spiegel 2013, Forscher enttarnen Wörter der europäischen Ursprache. Wenn Sie historischer Linguist sind, dann wissen Sie sofort, es gibt keine europäische Ursprache. Es gab immer mehrere Sprachen in Europa, ganz gewiss. Und was hiermit gemeint ist, mit 15.000 Jahren, kein Linguist kann verlässlich 15.000 Jahre rekonstruieren. Man ist froh, wenn man 5.000, 6.000, vielleicht in besonderen Fällen 8.000 Jahre zurück eine gemeinsame Ursprache rekonstruieren könnte. Die zitierten Forscher in diesem Bericht sind übrigens keine Linguisten, sondern Psychologen, Biologen, Bioinformatiker. Die haben einfach eine neue Weise entdeckt, wie man Verwandtschaft von Sprachen feststellt. Sie nehmen eine Wortliste, die seinerzeit schon unter Swadesh in den 50er Jahren es gab, und dann stellen sie fest, welche Worte sind zu welchen anderen Worten in der Sprache, in einer anderen Sprache verwandt. Kein historischer Linguist geht so vor, denn das verletzte Grundprinzipien der komparativen Methode, und das ist ein Zitat aus einem Buch von dem Kenner amerikanischer Sprachen, amerikanischer Sprachfamilien, Campbell, von 1998 bzw. 2004. Man ist also in der historischen Linguistik nicht in erster Linie interessiert, einen Stammbaum von Sprachen, die verwandt sind, zu konstruieren, sondern überhaupt die Prozesse zu verstehen, der Änderung. Und man muss eine gewisse Sicherheit haben, dass man nicht auf Gleichklang aus Versehen setzt. Das heißt also, man braucht regelhafte Entsprechungen phonetischer Art. Und die Ansätze, die jetzt Dilettanten, so als Laien, aus der Bioinformatik genommen haben, die haben sich gesagt, ach, wir vergleichen DNA-Sequenzen und so Nukleotid ist doch sowas wie ein Wort, also brauchen wir einfach nur so tun, als ob die Worte dann Nukleotide sind, dann haben wir unsere wunderbaren Methoden der phylogenetischen Analyse. Ich habe selber 20 Jahre lang phylogenetische Analysen gemacht in der Biologie und Medizin. Aber solche Ansätze übertragen in unzulässiger Weise naturwissenschaftliche Methoden auf den Sprachvergleich. Einer der beiden Direktoren des neu gegründeten Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena ist der Protagonist eben dieses naturwissenschaftlichen Übergriffs auf die Linguistik. Das heißt, wir haben hier ein Max-Planck-Institut hingesetzt bekommen, wo dieses propagiert wird als moderne Linguistik. Und stellen Sie sich vor, haben die deutschen historischen Linguisten aufgeschrieben? Nein, die haben sich in die Schmollecke verzogen. Da weiß jeder, dass das Unsinn ist, aber sie haben nicht dagegen publiziert. Interessant ist auch, dass dieser Protagonist, er und keine der Arbeiten, die er und seine Kollegen öffentlichkeitswirksam publiziert haben, erschienen in einer linguistischen Zeitschrift, sondern alle in High-Impact-Faktor naturwissenschaftlichen Zeitschriften. Die sagen sich, ja, wir haben eine andere Methode, aber sie ignorieren eine über 200-jährige Wissenschaft und das ist Antiwissenschaft. Und so nennen es auch die Autoren Asja Peretzweig, eine Linguistin, und Martin Lewis als Geograf, und die nehmen diese, in Anführungsstrichen, Methodik gründlich auseinander und sie sagen auch, die kann man antiwissenschaftlich nennen. Das hat natürlich eine Ausstrahlungskraft in Deutschland, so Max-Planck-Institut. Das ist der Nagel zum Sarg für die historische Linguistik in Deutschland. In Hamburg ist die historische Linguistik schon seit ein, zwei Jahrzehnten ausgestorben. Und es gibt noch Institute. Und dann wissen diejenigen, die an diesen Instituten arbeiten, manchmal nichts Besseres, als schnellstens ihr Institut umzubenennen. Das ist ja nicht mehr Institut für Indogermanistik oder für vergleichende Sprachwissenschaft heißt, sondern sich dem neuen Trend anpasst. Wie kann das sein, dass so etwas passiert? Naja, das ist für die Geisteswissenschaften ein allgemeines Phänomen. Sie werden obsolet und bis auf ihren empirischen Sud eingedampft. Das ist in Großbritannien passiert, in großem Stile. Und hier übernehmen die Naturwissenschaften und die Psychologie, wo immer es geht. wenn Sie etwas automatisieren können und selbst wenn es grottenschlecht ist, das ist immer noch von Vorteil gegenüber dem Geist, der das mit viel Mühe analysieren muss. Und dann sind wir auch gleich beim nächsten Thema der Postwissenschaft. Postwissenschaft verbindet Wissenschaft mit Antiwissenschaft. Um nicht mehr der Wahrheit zu dienen, dann wäre ja Antiwissenschaft dann nicht mit dem Programm, sondern um dem Profit oder der Ideologie dienlich zu sein. Sie ist der neoliberalen Agenda unterworfen. Postwissenschaft umfasst die empirischen und postmodern gewendeten Teile der früheren Geisteswissenschaften und die direkt anwendbaren Teile der alten MINT-Fächer. Denn auch die naturwissenschaftlichen Fächer, die Mathematik, Informatik, lassen dort Federn, wo es zu theoretisch wird, wo es nicht direkt anwendbar ist. Naja, ihr Status ist der einer Ware auf dem neoliberalen Markt oder besser gesagt Ramschware. Auch Wissenschaft steht ganz gleichberechtigt neben Meinung. Wenn ein Politiker etwas anderes meint, ja, dann ist es eben genauso gültig wie oder eben übertrifft das, was dann die Wissenschaft dazu vermeldet. Schon 2009 konstatierte der Hamburger Soziologe Gerhard Stapelfeld in seiner Kritik der neoliberalen Zerstörung der Universität, für die Qualität des Wissens ist nicht mehr entscheidend, ob es wahr, gut und schön ist sozusagen, sondern ob es zu vermarkten ist. Die Studenten werden nicht zu autonomen, selbstdenkenden Individuen gebildet, sondern zur Anpassung an den Markt ausgebildet. Sie lernen auswendig, sie lernen das schnelle Antworten, das Selbstdenken, das Fragen, die Fantasie ist nicht gefragt. Alles ist umklammert durch die Metadisziplinarität, die man auch manchmal Transdisziplinarität in diesem Kontext nennt, die die Disziplingrenzen auflöst, wissenschaftliche Bereiche mit Alltagswissen ligiert und durch Events Gefühle instrumentiert. Wir haben zum Beispiel in Hamburg jedes Jahr, seitdem es das gibt, auch einen Diversity Day. Da werden Gefühle instrumentiert, nicht wissenschaftlich gedacht. Und Metadisziplinarität hat als Partner natürlicherweise die Hochschuldidaktik und die Fachdidaktiken und als ideologische Speerspitze Gender und Diversity. Die Entfachlichung und Eventinszenierung durch Metadisziplinarität wird ganz im Sinne der Kontrollgesellschaft von den Fächern selbst vorangetrieben. Die Archäologie, die um ihre Existenz auch hier in Deutschland bangen muss, über zusammengekürzt, besorgt so die Entsorgung selbst. Naomi Klein mit ihrer Schockstrategie, dem Buch von 2007, lässt grüßen. Auf der 23. jährlichen Tagung der Europäischen Assoziation von Archäologen war unter der Sektion drittens Trans and Metadisciplinary Approaches in Archaeology. Some recent research initiatives can be characterized as trans or metadisciplinary because they involve both academics and public and private stakeholders at all research stages. Naja, die Privaten sind natürlich dann nicht der kleine Krämer um die Ecke, sondern Großunternehmen, die da ein Wörtchen gerne mitreden möchten. Die Konzepte Metadisziplinarität und Transdisziplinarität verschwimmen. Manchmal wird unter Transdisziplinarität eben dieses Konzept gemeint. Meta ist also das Neueste. Und unterwerfen sich einer ökonomischen Verzweckung. Es erfolgt ein Paradigmenwechsel von einer Wissenschaft über die Gesellschaft zu einer Wissenschaft mit der Gesellschaft, wird in einem Artikel von Scholz und Marx 2001 geschrieben. Und der Philosoph Asmuth hat 2016 geschrieben, zugleich wird Transdisziplinarität mit dem Bedürfnis nach einer grundlegenden Umstrukturierung wissenschaftlichen Arbeitens begründet und mit Defiziten im faktischen Zustand bloß disziplinär ausgerichteter Wissenschaft begründet. Das heißt, Disziplinarität wird denunziert als defizitär. Natürlich, wir brauchen mehrere Disziplinen und ich bin durch mehrere Disziplinen hindurchgegangen, aber erst in der Kenntnis der Einzeldisziplin kommt eine neue Qualität zustande. Na, einfach über den Disziplinen zu schweben, ist hohl. Vorbilder findet die Diskussion um die Transdisziplinarität bekanntlich in den Gender Studies, vor allem im angloamerikanischen Bereich. Nun ist es ja tatsächlich so, dass von den 70er Jahren an bis in die 90er Jahre die Universitäten mit allen möglichen hochschuldidaktischen und fachdidaktischen Professuren gepflastert wurde. So ist inzwischen, der Erfolg ist ja zu besichtigen in den Schulen, zu was das geführt hat. Und seit der Jahrtausendwende kamen die Genderprofessuren dazu und inzwischen haben wir 250 Stück. Und da muss man doch hellhörig werden. Man würde das verorten vielleicht in die Soziologie oder in die Psychologie, aber es wird über alle Fächer verteilt. Es war vor, als es noch zwei Drittel von dem, was wir heute haben, gab, da waren schon 33 Bereiche betroffen. Also es wird praktisch flächendeckend installiert. Und da muss man sich doch fragen, welche Funktion können die haben? Und die Funktion ist natürlich einer ideologischen Art. Erstmal beruht Gender auf der Trennung von, oder Gender Mainstream auf der Trennung vom biologischen und sozialen Geschlecht, was natürlich absurd ist. Es wird ja behauptet, dass es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt in Bezug auf Wahrnehmung, Denken, Fühlen, Verhalten. Und das ist natürlich bekanntermaßen falsch. Also wenn man sich darauf gründet, ist es ein Teil Antiwissenschaft. Und dann kommt noch hinzu die Überlegung, man muss nur anders sprechen und das verändert das Bewusstsein. Auch das ist falsch. Es hat sich aber politisch durchgesetzt und zwar rapide nach der Beijing-Konferenz von 1995. Dann ging das in die EU und auch hierzulande in die offiziellen Stellen. Das heißt, es passte genau wunderbar in das Paradigma des Neoliberalismus. Denn man kann es so sagen, statt des Klassenstandpunkts wird jetzt der Geschlechterstandpunkt betont. Das heißt, also man kämpft gegen das Patriarchat und es gibt so extreme Ansichten, die dann denken, wenn das Patriarchat fällt, fällt auch der Kapitalismus. Also was kann man sich für die kapitalistische für den Kapitalismus Besseres wünschen als eine solche Ideologie, die wirklich Nebelkerzen zündet und andere Felder aufmacht für die Aktivitäten. Und dann sind wir auch schon in der Kompetenzanstalt, wo natürlich Wettbewerb um den Markt hier heißt Vergleich von Personen und Sachen. Daher werden in der neoliberalen Universität die Lehrenden, die Lernenden und der Stoff gleichgültig. Alles ist austauschbar, alles ist in Geldform ausdrückbar. Auch das wieder Stapelfeld von 2009. Das haben wir auch schon vorhin gesehen bei dem Vortrag von Hans-Peter Klein. Das Projekt Nexus von der Hochschulrektorenkonferenz, hier können Sie es nochmal in Ruhe lesen. Und das muss man mehrfach lesen. Bei einer kompetenzorientierten Lehr-Lerngestaltung muss man sich in der Regel auch von einer inhaltlich umfassenden Behandlung von Lehrgegenständen bzw. Themen verabschieden und sich stärker fokussieren auf eine exemplarische Behandlung von Lerninhalten. Diese exemplarische Behandlung von Lerninhalten kennen wir aus der Schule mit der neuen Aufgabenkultur zu Genüge. So Tapas, hier mal so ein kleines Krümelchen da, ein Krümelchen, alles ohne Zusammenhang als Trigger für die angeblichen Kompetenzen. Und weiter heißt es dort im Nexus-Gutachten, dies ist meist erforderlich, weil der Erwerb von Kompetenzen, die über das reine Wissen hinausgehen, meist besondere Lernzeiten erfordert, zum Beispiel durch die Gestaltung entsprechender Übungssequenzen oder zusätzlicher kooperativer Arbeitsphasen, die zulasten einer umfassenden inhaltlichen Behandlung gehen. Also inhaltliche Behandlung nur noch auf Sparflamme. Der Kompetenzerwerb für bestimmte Aufgabendomänen beinhaltet somit in der Regel nicht die umfassende wissensbezogene Beherrschung eines Themengebiets, sondern die Erprobung und den Erwerb zentraler Fähigkeitselemente anhand von ausgewählten Lerninhalten. Genau das, was in der Schule passiert. Und das soll jetzt genau durchgeschoben werden. Übergänge gestalten heißt immer durchschieben. Nicht, was von der Kita schon gekommen ist, wird jetzt in die Universitäten durchgeschoben. Ja, komme ich zu der vorletzten Folie. Nicht nur die Schulen sollen die meisten Abgänge auf niedrigstem Niveau entlassen, nein, auch die Hochschulen sollen für die Masse nur Einheitsgrundwissen geschmückt mit Kompetenzprosa bieten. Was ist das Ziel? Sie wollen ein Bildungssystem, das eine kleine, hochqualifizierte Elite hervorbringt und ansonsten möglichst billige Arbeitskräfte. Ein Bildungssystem, in dem so viel wie möglich privat getragen werden muss und die soziale Auslese verschärft ist. Der Staat spart Kosten und den Unternehmen können die Durchschnittsabsolventen für die einfache Arbeit noch billiger einkaufen. Also als wir hatten im 19. Jahrhundert das Proletariat, der Fabrikarbeiter, und jetzt im 21. Jahrhundert werden wir das Prekariat von 50%, 60%, 70% von einfachen Dienstleistern haben, die froh sind, wenn sie irgendwo mal kurzfristig ein Projekt bekommen, bevor sie wieder rausgeworfen werden und die kaum ihr Leben fristen können. Die HRK und die KMK haben in diesem Jahr eben tatsächlich dann die Universität auch offiziell zu Grabe getragen und die Kompetenzorientierung verordnet. Beziehungsweise sie können das ja gar nicht, aber sie haben diese Statements gegeben. Und damit diese Kompetenzorientierung an den Hochschulen umgesetzt werden kann, bedarf es neben ausreichender Zeit und Ressourcen zur Gestaltung von Lehre und Prüfungen auch der Weiterbildung und des Erfahrungsaustausches unter den Lehrenden. Und die veränderten Inhalte der Lehrerausbildung erfordern umso mehr sowohl andere Formen der Lehre und des Lernens als auch eine neue Form des Ermittelns und Beurteilens von Kompetenzen zu etablieren. Also alles muss anders werden. Empfohlen wird, in allen lehrerbildenden Hochschulen Prüfungsformate zu entwickeln, um kompetenzorientierte und kooperative Prüfungen während und zum Abschluss der Lehrerbildung zu ermöglichen. Da soll es also hin. Und schon Mittelstraß bemerkte, dass Hochschuldidaktik, wo sie sich in der wissenschaftlichen Lehre breitmacht, diese noch weiter von ihrem eigentlichen Wesen wegzieht. Erst recht gilt das jetzt für die Kompetenzorientierung. Lehre aus Forschung ziehen geht gar nicht mehr. Und die sentimental angerufene Einheit von Forschung und Lehre wird bestenfalls delegiert an die wenigen Eliteeinrichtungen. Fazit: Der Widerstand gegen die Kompetenzorientierung darf sich nicht nur auf die Universität beschränken, also innerhalb der Universität. Und auch nur den Verlust an Fachlichkeit anzuprangern, reicht auch nicht. Wen stört das in der Öffentlichkeit, ob man nur noch dies oder jenes in der Mathematik lernt oder nicht? Da zuckt man mit der Schulter. Die Professorenschaft hat sich bis auf einzelne Mahner längst angepasst und vorauseilend an der Ausgestaltung der Kompetenzanstalten mitgewirkt. Der Widerstand muss daher politisch und öffentlichkeitswirksam von außen geleistet werden. Und er muss den Neoliberalismus beim Namen nennen. Der ist nämlich hier noch gar nicht genannt worden. Es war mal ein Aufblinken eines Zitats aus dem Buch von Christoph Turco oder seinem Artikel. Da stand was von neoliberal. Aber wir sollten doch immer nach letzten Ursachen fragen. Als Mathematiker tut man das gerne. Ich danke Ihnen.